Schlagt mit mir auf Römerbrief. Römerbrief Kapitel 1, da werden wir zuerst sein. Also wir wollen uns so vernünftige Argumente für den Glauben anschauen. Gott hat uns einen Verstand gegeben, also dürfen wir den auch gebrauchen, das ist keine Schande als Christen. Aber wir als Christen, wir leben in einer Welt, die Gott größtenteils ausklammert. Das hängt damit zusammen mit der Philosophiegeschichte in Europa, vor allem auch mit dem naturalistischen Denken. Wird jetzt wieder rückgängig, jetzt kommen wir in die Postmoderne, na, von der Moderne in die Postmoderne, philosophiegeschichtlich gesehen. Aber doch dieses naturalistische, rein rationale Denken beherrscht doch noch sehr, zumindest diese wissenschaftlichen Kreise, wo Leute sagen, es gibt außer dem, was wir messen und was wir sehen können und was wir Experimente machen können, was darüber hinausgeht, das gibt's nicht. Das Materielle ist alles, was es gibt. Und so wird von vielen Leuten, ich meine, ihr wisst das ja, besonders in der Schule, da kamen auch viele Fragen, gerade von Alex, und so gerade in der Schule, die Lehrer, die haben vor, weißt du, je nachdem wie alt sie sind, 20, 30, 40 Jahren studiert, das heißt, die lernen heute eigentlich den Schnee von gestern. Deswegen ist es auch heute noch so, und Glaube wird oft als was Irrationales hingestellt. So im Gegensatz zu den Fakten, die wir wirklich wissen. Und ich meine, es ist so, wir können naturwissenschaftlich Gott nicht beweisen. Das geht nicht, das ist unmöglich, das ging auch gar nicht. Ich meine, wenn wir das könnten, dann wäre Gott nicht Gott. Er steht außerhalb seiner Schöpfung, auch wenn er sich in seiner Schöpfung offenbart. Aber wir können nicht irgendwie ein Experiment machen und dann so als Ergebnis ein Kilogramm Gott oder ein Liter Gott haben. Das geht nicht. Gott ist außerhalb von dem. Andererseits kann man auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Das ist schlicht und einfach keine Frage der Naturwissenschaft. Die kann dazu gar keine Aussage machen, obwohl es manche Wissenschaftler oft tun. Aber eigentlich ist das außerhalb. Das ist eine Glaubensfrage, eine philosophische Frage, wenn man so sagen will, eine vorwissenschaftliche Frage. Naturwissenschaftliches Forschen oder Denken wird von bestimmten Grundsatzannahmen geleitet, um es einfach zu sagen. Also bestimmte Denkvoraussetzungen, die man vorher schon festlegt, und die leiten dann unser Forschen, unser Beobachten, unsere Interpretation. Ein blödes Beispiel, was mir einfällt, ist, es gab mal, ich weiß nicht genau, ob es ein Kosmonaut war oder ein Astronaut, aber auf jeden Fall so ein atheistischer Typ, der da im Weltraum hoch ist und dann gesagt hat, Gott ist nicht da. Das ist der eine, der von der einen Denkvoraussetzung ausgeht. Andererseits gibt es Astronauten, die ins Weltall oder auf den Mond oben waren und voll Ehrfurcht ergriffen waren und den ganzen Plan gesehen haben, dieses Wunder des blauen Planeten, und die voll Ehrfurcht niederfallen und Gott anbeten. Es sind zwei Menschen, die dieselbe Beobachtung machen und trotzdem zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommen. Und warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass sie unterschiedliche Denkvoraussetzungen haben, mit denen sie an das, was sie beobachten, herangehen. Und ich denke, wir werden sehen, dass es sehr vernünftig ist, an Gott zu glauben. Ich würde sogar behaupten, du brauchst sehr viel irrationalen Glauben, um nicht an Gott zu glauben. Und das sollte uns stärken als Christen, dass Glauben wirklich Sinn macht. Und das kann uns auch im Gespräch mit nichtgläubigen Menschen oder mit kritischen Menschen helfen. Aber ich möchte auch eine Warnung aussprechen. Wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir Menschen ins Reich Gottes argumentieren können. Wenn wir sie nur überzeugen mit den richtigen Argumenten, dann werden sie sich bekehren. Wir dürfen uns nicht nur auf Argumente oder auf unseren Intellekt verlassen, sondern wir müssen uns auf den Heiligen Geist verlassen. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch gerettet wird, wenn er erkennen darf, dass er ein Sünder ist, dass er Erlösung braucht, dass er Jesus braucht und sich dann entscheidet, Jesus anzunehmen. Und normalerweise, ich hatte schon viele solche Gespräche, normalerweise ist das wirkliche Problem nicht ein intellektuelles Problem. Obwohl das oft Leute vorschieben und sagen, ich kann nicht glauben wegen dem und dem. In Wirklichkeit wollen sie nicht glauben und das hat moralische Ursachen. Und ich habe das so oft erlebt, du kannst alle Argumente gewinnen, du kannst alles widerlegen, dass es Sinn macht, an Gott zu glauben, kannst es alles zeigen. Und nachdem du alle Argumente widerlegt hast von denen, gezeigt hast eigentlich, dass sie glauben sollten, sagen sie, aber ich glaube trotzdem nicht. Und warum ist das so? Ich glaube, das Problem ist, wenn ein Mensch sich bekehrt zu Jesus, dann muss er Jesus sein Leben unterordnen. Na, Jesus ist nicht irgendwie ein gleichgültiges Irgendwas, sondern Gott, Jesus ist eine Person, die einen Charakter hat. Sein Charakter ist das moralische Gesetz dieses Universums und er stellt Ansprüche an uns Menschen. Er stellt einen Herrschaftsanspruch. Na, biblisch gesehen, Jesus will unser Erlöser sein, aber er will auch unser Herr sein, der Chef in unserem Leben. Und ich denke, das ist das größte Problem, das viele Leute haben. Nicht ein intellektuelles Problem, sondern dieses Problem, dass sie keinen Herrn haben wollen über sich. Leute sagen, ich will tun, was ich will. Wenn ich jetzt an Gott glaube und es bekenne und Gott hat einen Charakter, dann hat er vielleicht eine Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist und dann muss ich vielleicht aufhören, Drogen zu nehmen. Oder aufhören, keine Ahnung, mit meiner Freundin zu schlafen vor der Ehe, weil Gott in diese Bereiche reinspricht. Und dann muss ich vielleicht eingestehen, dass ich schuldig bin vor Gott, dass ich Erlösung brauche, dass ich falsch gelebt habe und ich muss Buße tun, ich muss umkehren. Und ich glaube, das ist der heikle Punkt. Das wahre Problem ist oft Stolz. Leute wollen ihr eigener Gott sein. Das ist das Problem. Und dann schieben sie oft intellektuelle Probleme vor. Ich habe das so oft erlebt. Wo sie gar nicht die Argumente kennen, teilweise. Aber die Bibel ist voller Fehler. Wirklich, zeig mal einen. Ich habe es noch nie gelesen. Ja, woher? Ja, irgendwer hat es mir gesagt. Da kennen wir die Leute, die kämpfen nicht wirklich mit dem Verstand mit Dingen, sondern es geht um ganz andere Sachen. Und deswegen, wenn die Leute sagen, ich kann nicht glauben, heißt es zuallermeist, ich will nicht glauben. Das können wir direkt so übersetzen. Deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir mit Leuten über unseren Glauben reden, jetzt nicht nur bei Argumenten hängen bleiben. Ich meine, ich denke, viel wichtiger als das, was wir sagen, ist sowieso das, was wir vorleben. Wenn die Menschen die Jesu Liebe in unserem Leben sehen, dann werden sie sehen, dass da was ist, was sie vielleicht nicht haben. Wenn sie sehen, dass wir Frieden haben können, vielleicht in Zeiten, wo andere verzweifeln. Wenn der Doktor sagt, es ist Krebs. Oder wenn wir durch eine Krise durchgehen, Beziehungskrise, finanzielle Krise. Und die Menschen können sehen, ja, Jesus ist da und er hält uns und er trägt uns. Da können sie was von seiner Gegenwart sehen. Also ich denke, es soll nicht nur an dem Intellektuellen hängen bleiben. Ich sage das bewusst jetzt, bevor wir in diese Argumente reingehen, dass ihr nicht glaubt, okay, dass wir werden jetzt alle argumentieren. Unser Zeugnis kann sehr machtvoll sein, wenn wir einfach erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das kann keiner in Frage stellen, wirklich, wie wir zu Gott gekommen sind. Wir können den Leuten Bibelstellen zeigen, sagen, hey, guck mal, das ist, was Gott hier sagt in seinem Wort. Wichtig ist zu beten für sie und das Vorleben. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber müssen wir Christen uns auch nicht als dumm hinstellen lassen. In der Schule oder auf der Uni oder wo immer. So, dass Glaube was Lächerliches ist. Und das passiert sehr oft. Ich habe das selbst erfahren von Lehrern, von Professoren, von Studienkollegen, von Freunden. Glaube ist nicht unbedingt was Lächerliches oder was Irrationales oder was Unvernünftiges. Francis Schaeffer erklärt, dass es zwei Arten von Glauben gibt. Es gibt einen irrationalen Glauben, so in der Form von dem Existenzialismus, wo die Leute gesagt haben, ja, Glaube, eben weil man es nicht messen kann und weil man Gott nicht irgendwie so, können wir nichts drüber wissen und deswegen musst du irgendwie einen Sprung machen, weil wir sonst die Realität nicht ertragen, dass das Leben sinnlos ist ohne Gott. Das ist eine Form von Glauben einfach ein Sprung ins Ungewisse, ins Irrationale. Andere Form von Glauben ist vernünftiger Glaube. Ja, ich muss noch immer glauben, das nimmt uns keiner ab, ja. Aber es ist vernünftig, ich habe gute Argumente, warum es Sinn macht zu glauben. Und Francis Schaeffer hat es verglichen mit einem Beispiel. Er hat gesagt, stell dir vor, du bist ein Bergsteiger und du kletterst so eine Felswand hoch und dann überrascht dich ein Sturm und eine Nebelwand und du siehst überhaupt nichts mehr vor dir. Du hängst da mitten in der Wand und du weißt, wenn du nicht irgendwo Unterschlupf findest, dann ist es vorbei mit dir. Und in dieser Situation hörst du eine Stimme. Du kannst niemanden sehen, aber du hörst eine Stimme von ein Stück weiter oben. Und die Stimme sagt, spring einfach. Und du wirst gerettet sein. Spring, unter dir ist so ein Absatz, so ein vorstehender Fels mit einer Höhle, da kannst du Sicherheit finden. Wenn er springen würde, das wäre die eine Art von Glaube. Das wäre Sprung ins Ungewisse. Anders wäre es, wenn die Stimme sagen würde, spring. Und weißt was, ich kenne mich aus. Ich bin Bergführer an diesem Berg seit 30 Jahren. Ich kenne jeden einzelnen Stein. Und ich erkläre dir das, wo du eingestiegen bist, da war eine glatte Stelle und dann kam ein Abhang und dann war irgendwie so ein bisschen ein raues Material und da links oben war ein guter Griff, an dem hast du dich hochgezogen. Und der Typ erklärt dir den ganzen Weg, wie du da hochgekraxelt bist, in jedes Detail. Und du sagst, ja, stimmt. Und dann sagt er, und weißt was, ich weiß auch, dass unter dir so ein Felsvorsprung ist, 1 Meter unter dir, lass dich fallen, spring und du wirst sicher sein. Das ist noch immer Glaube, der sieht noch immer nichts, der muss noch immer springen. Aber es ist ein rationaler Glaube. Und ich möchte behaupten, dass unser christlicher Glaube an so ein rationaler Glaube ist. Es braucht immer noch Glauben, das ist klar. Gott will, dass wir glauben, dass wir ihm vertrauen. Aber er ist vernünftig. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, sagt der Apostel Petrus, seid allerzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Das ist auch wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung diskutieren. Aber seid bereit, Rechenschaft abzulegen, Verantwortung für das, was ihr glaubt. Und so wollen wir uns einige dieser Argumente anschauen. Ich würde vorschlagen, wir fangen ganz am Anfang an, heute Abend. Wenn Leute fragen, woher soll ich wissen, dass es überhaupt einen Gott gibt? Oder warum glaubst du an Gott? Woher soll ich wissen, dass es einen Gott gibt? Ich kann ihn nicht sehen. Was können wir antworten? Jetzt kommen wir zu Römer 1, wo wir gemeinsam beginnen wollen. Ich glaube, Gott gibt uns selber einen Anhaltspunkt, wo wir ansetzen können. Und zwar im Vers 19 hier. Er spricht er davon, dass das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Er spricht hier von den Heiden, die noch nie das Evangelium gehört haben. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten, das heißt in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut. Ihr könnt Psalm 19 aufschlagen im Alten Testament. Stelle, die um dasselbe Thema spricht. Psalm 19, Verse 2 bis 5. Da ist es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Erkenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Sehr schön in hebräischer Poesie. Wieder gesagt, die Schöpfung verkündet, dass Gott existiert. Gott selbst sagt uns, er wird in der Schöpfung wahrgenommen. Also eine Frage, die ich normalerweise Menschen stelle, wenn sie sagen, ja, woher so wissen, dass es überhaupt Gott gibt, Eine Frage, die ich stelle, ist immer, ja, was glaubst du denn, woher kommen wir her, wenn es keinen Gott gibt? Woher kommt alles, das, was existiert? Und wir wollen uns zwei mögliche Antworten anschauen. Die erste Antwort ist die biblische Antwort, nämlich es gibt einen Schöpfer, der allmächtig ist, der ewig ist, der weise ist, ein persönlicher, intelligenter Gott, der alles, was existiert, schlicht und einfach in die Existenz gesprochen hat. Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Und Gott sprach, Gewächs soll auf der Erde hervorkommen und es ist passiert, wie wir es im Schöpfungsbericht lesen. Andere Modell ist das, was die meisten anderen Leute vertreten, und das ist das folgende Modell, dass sie die Materie als gegeben annehmen, nicht Gott, sondern Materie, das wird als gegeben angenommen, also ist noch immer nicht wirklich die Antwort auf die Frage, woher kommt alles. Das war halt immer da, Materie und Zeit und Zufall. Wird die Evolutionstheorie genannt auch. Obwohl im engeren Sinn, das was Darwin formuliert hat, geht es eigentlich nur um die Entwicklung der Lebewesen, aber im Prinzip geht das Ganze so, es hat alles begonnen mit einer großen Explosion, aus unbelebter Materie, und dann kam es irgendwie in so einer Suppe von Chemikalien, vor circa 4 Milliarden Jahren zufällig, dazu, dass sich Aminosäuren verbunden haben, diese ganz kleinsten Bausteine des Lebens. Und die sind dann über weitere Millionen, Milliarden von Jahren zufällig natürlich, haben sich die verbunden und sind zu komplexeren Gebilden geworden, zum Beispiel eine Zelle. Und irgendwann ist so ein einzelliges Lebewesen entstanden. Und dann aus diesem einzelligen Lebewesen haben sich alle anderen Lebewesen, die existieren, daraus entwickelt. Durch mehr Zeit und mehr Zufälle haben sich ganz viele verschiedene Lebewesen, so wie wir es heute sehen können, entwickelt. Also beides sind Theorien, sage ich mal. Wir können es nicht beweisen. Wir können nicht zurückgehen und sagen, so war's. Das geht nicht. Wir können es nicht beobachten. Wir können nicht ein Experiment sozusagen durchführen. Es ist nicht naturwissenschaftlich überprüfbar. Im Prinzip ist beides Glauben. Das ist das, was die Evolutionsverfechter natürlich abstreiten, dass es Glauben ist. Aber es ist nicht Wissenschaft, zumindest nicht Naturwissenschaft, weil wir es nicht beobachten können. Wir treffen eine Glaubensannahme über etwas, was vor Milliarden von Jahren passiert ist. In dem Sinn ist auch Glaube an Evolution ein religiöser Glaube. Da gibt es in dem Sinn jetzt keinen Unterschied, ob du an einen Schöpfer glaubst oder an Evolution glaubst. Beides erfordert Glauben. Die Frage ist, wenn wir uns umschauen, und das ist, denke ich, was Gottes Wort uns sagt, wir können uns umschauen. Die Frage ist, wenn wir uns umschauen und uns die Welt anschauen, so wie sie ist, mit all dieser Komplexität, die da ist, mit dem offensichtlichen Plan, wie alles zusammenpasst, was hier ist, welche Theorie erklärt das, was wir beobachten können, besser? Ist es die Schöpfungstheorie oder ist es die Evolutionstheorie? Beides erfordert Glauben. Aber welches ist ein rationalerer Glaube? Was ist vernünftiger anzunehmen? Was erklärt es besser, was hier existiert, was wir beobachten können? Welcher Glaube verlangt rationalen Glauben? Welcher Glaube verlangt irrationalen Glauben? Ist es vernünftiger anzunehmen, dass Gott uns erschaffen hat in seinem Ebenbild, wie die Bibel das sagt? Ich meine, wir haben gewisse Anhaltspunkte. Wir Menschen können erschaffen. Wir sind kreativ, wir sind intelligent, wir können Dinge erschaffen. Nicht aus dem Nichts wie Gott, aber immerhin. Ich meine, schaut euch um, der Stuhl, auf dem ihr sitzt, das Gebäude, in dem wir sitzen, die Gitarre hat alles irgendwer konstruiert. Das ist nicht durch Zufall entstanden. Behaupte ich zumindest mal. Ich meine, manche Leute müssen das wohl glauben, dass es so war. Und dass die verschiedenen Tiere nach den Arten geschaffen wurden, wie die Bibel uns das sagt. Also Gott hat Vögel geschaffen und Fische und Säugetiere und Hunde und Elefanten und Pferde und was sonst noch immer da rumkriecht. Das hat er so geschaffen, wie es heute ist, mit Variationsmöglichkeiten innerhalb der Arten natürlich, was wir Mikroevolution nennen. Da muss man auch entscheiden, wenn man es genau nimmt, zwischen Mikroevolution und Makroevolution, was bedeuten würde, von einer Art zur nächsten oder eine höhere Entwicklung. Ist es vernünftiger, das zu glauben, dass es so war, oder dass alles zufällig entstanden ist? Dass sich alles irgendwie zufällig ins Leben gerufen hat, sich zufällig aneinander gefügt hat an die richtige Stelle und dann hochentwickelt hat aus einer simplen, toten Chemikalie. Dass da irgendwann die Fische entstanden sind und dann aus den Fischen die Lurche und aus den Lurchen die Reptilien und dann von den Reptilien die Säugetiere und der Affe und dann irgendwann kommen wir. Und wer weiß, was nachher kommt. Wir sind dann nur so ein Durchgangsprodukt natürlich. Zufällig, alles durch Mutation. Mutationen sind kleine Schädigungen im genetischen Bereich. Wie nebenbei bemerkt, fast alle tödlich sind oder schädlich für den Organismus. Es gibt ganz wenige, die sich positiv auswirken. Durch Mutationen, viele kleine hintereinander über Millionen, Milliarden von Jahren. Und dann muss man auch annehmen, dass die vererbt werden natürlich, auf die nächste Generation weitergegeben werden, diese kleinen Veränderungen. Und das Prinzip der natürlichen Auslese. Das war Darwins Theorie. Natürliche Auslese bedeutet, dass der Stärkere den Schwächeren frisst. Das am besten angepasste Lebewesen überlebt. Das ist nebenbei was wir heute nicht beobachten können. Wir können Mikroevolution beobachten, dass innerhalb der Arten sich, wir züchten Hunde, das ist keine Frage, aber es hat noch keiner beobachtet, dass ein Hund eine Katze wurde oder ein Schwein oder Schildkröte. Keine Ahnung, das ist reine Annahme. Das kann man nicht beobachten, eine höhere Entwicklung von zum Beispiel einem Fisch zu einem Säugetier. Und wenn es so gewesen wäre, wie Darwin das angenommen hat, und wir müssen den Darwin entschuldigen, der hatte damals nicht die Hälfte gewusst von dem, was wir heute wissen. Also wirklich, damals war seine Theorie noch, sag, halbwegs plausibel. Ich behaupte, heute ist sie das nimmer und immer mehr Wissenschaftler kommen da auch drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, dass in Amerika mittlerweile Prozesse geführt werden, dass beide Theorien in der Schule gelehrt werden und nicht nur eine und die Leute teilweise recht bekommen. Okay, aber wenn es so gewesen wäre, diese höhere Entwicklung, dann müssten wir die ganzen Zwischenstadien auch finden können. Also wir müssen Fossilien finden mit Fischen, die Beine haben, zum Beispiel. Oder von Menschen, frühen Menschen mit einem Schwanz. Oder auf einer kleineren Ebene irgendein Tier, was statt zwei Augen erstmal ein Auge hat. Das hat sich alles hintereinander entwickelt. Ne? Erstmal ein Sonnenbrand irgendwo, dann war es ein kleiner Fleck und dann hat sich so ein Auge hochentwickelt und dann irgendwann später musste ein zweites dazukommen. Oder ein Mensch mit vier Finger finden. Also es müsste irgendwie diese Zwischenstadien geben und die gibt's nicht. Und das ist ein sehr großes Problem, was die Evolutionstheorie hat. Darwin selber, der die erfunden hat, hat gesagt, die Anzahl der Zwischenstadien, welche früher auf der Erde existiert haben muss, die muss enorm gewesen sein. Warum ist dann nicht jede geologische Formation und jede Erdschicht voll von solchen verbindenden Zwischenstadien? Die Geologie offenbart sicher keine solche fein abgestimmten organischen Ketten. Und dies ist wahrscheinlich der offensichtlichste und schwerste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Also um das Ganze jetzt einfacher zu machen, praktischer zu machen, es ist im Prinzip dieselbe Fragestellung. Ist es vernünftiger anzunehmen, dass das Space Shuttle von intelligenten, planenden Menschen konstruiert wurde und hergestellt wurde und zusammengebaut wurde? Oder ist es vernünftiger anzunehmen, dass das Space Shuttle durch Zufall entstanden ist aus ein paar Schrottteilen, ein paar Chemikalien über Milliarden von Jahren? Sagen wir, ein Blitz hat in eine Müllhalde eingeschlagen. Selbe Fragestellung. Was ist vernünftiger anzunehmen? Ich würde sagen, jeder denkende Mensch, jeder vernünftige Mensch wird sagen, wenn wir wirklich genau drüber nachdenken, eigentlich das Erste. Wir nehmen nicht an, dass das Space Shuttle durch Zufall entstanden ist. Ich habe zumindest noch niemanden getroffen. Und jedes Lebewesen, geschweige denn der Mensch, ist viel komplizierter als ein Space Shuttle. Also ich glaube, das, was Gott sagt, dass die Himmel, die Herrlichkeit Gottes verkündigen und seiner Hände Werk. Die Schöpfung verkündet, dass Gott da ist, dass es einen Schöpfer geben muss, einem Planer, wenn wir den Plan sehen, dass er alles gemacht hat. Und wir wissen halt jedes Detail über ihn, die Schöpfung offenbart uns nicht jedes Detail über Gott. Aber was wir in der Schöpfung sehen können, ist, dass erstens ein Plan drin ist, also ist es vernünftig anzunehmen, es gibt einen Planer und der muss ziemlich genial und intelligent und kreativ gewesen sein, wenn wir uns umschauen, und mächtig. Das können wir sehen in der Schöpfung. War das nicht genau das, was der Paulus uns gesagt hat im Römerbrief im Kapitel 1? Die Leute sagen, naja, die Leute, die damals die Bibel geschrieben haben oder die damals gelebt haben, die hatten es ja viel einfacher zu glauben als wir heute. Meine Antwort darauf ist wirklich, ich behaupte, wir haben es heute viel einfacher zu glauben als die Leute damals. Oder als Darwin zu seiner Zeit, obwohl Darwin sich ja nicht mal als Atheist bezeichnet hat. Er wurde sozusagen gekidnappt, seine Theorie von Leuten. Aber okay, da kommen wir zu weit. Wollen nicht in die Philosophiegeschichte da einsteigen. Aber ich behaupte, es ist heute viel einfacher zu glauben, weil wir viel mehr Erkenntnis haben in diesem ganzen Plan, der in der Schöpfung ist. Sei es im Großen Astronomie oder im Kleinen Biologie, Medizin. Ich finde es viel einfacher zu glauben. Darwin hat damals noch geglaubt, dass die einfache Zelle ein einfacher Baustein ist, so wie ein Ziegel. Wir wissen heute, dass das ein hochkomplexes System ist. Und deswegen glaube ich, wenn Darwin damals sagen konnte, die Schöpfung verkündet die Herrlichkeit des Herrn oder seiner Hände Werk, dann müssen wir heute sagen, die Schöpfung schreit, dass es Gottes Werk ist. Und ich möchte, dass wir uns gemeinsam ein paar Beispiele anschauen, dass es wirklich praktisch wird. Ich habe völlig abgefahrene Sachen gelesen, gestern und vorgestern. Schauen wir uns das Universum an. Das Universum ist ein Ort, wo eine Ordnung drin ist, wo alles seine Ordnung hat. Die Planeten laufen auf den Umlaufbahnen. Es gibt Naturgesetze, nach denen alles abläuft. Auch eine Frage, die wir stellen können, wie entsteht ein Naturgesetz durch Zufall? Aber es scheint so, dass Ordnung drin ist. Und wenn wir es anschauen, dann ist es offensichtlich, dass die Erde genau so platziert ist in unserem Sonnensystem, dass es perfekt passt, dass Leben möglich ist, dass wir überhaupt existieren können hier. Also zum Beispiel schauen wir uns die Sonne an. Es ist wichtig, dass die Sonne genau so alt ist, wie sie alt ist. Weil wenn sie jünger oder älter wäre, dann hätte sie keine stabile Brennphase und dann würde das Ganze nicht funktionieren. Es ist auch wichtig, dass die Sonne so groß ist, wie sie ist. Wenn sie größer wäre, dann wäre es zu heiß, dann würden wir alle getoastet werden und verbrennen. Wenn sie zu klein wäre, dann wäre der Abstand, in dem Leben möglich wäre zur Sonne, zu gering und das würde unsere ganze Erdumlaufzeit vermiesen und dann würde es auch wieder nicht klappen. Wenn die Erdumlaufzeit nämlich länger wäre, dann wären die Temperaturunterschiede zu groß. Wenn sie kürzer wäre, dann wäre die Windgeschwindigkeit wieder zu groß und Leben wäre nicht möglich. Die Gravitation, die Anziehung der Erde, wäre sie größer, dann würde es zu viel Ammoniakmethan anziehen in unserer Atmosphäre und wir würden ersticken. Wäre die Gravitation der Erde kleiner, würde die Atmosphäre zu viel Wasser verlieren, die entweicht aus der Atmosphäre. Oder die Erdneigung. Wäre die Erdneigung kleiner oder größer, dann wäre wieder die Oberflächentemperatur auf der Erde zu groß. Die Entfernung der Sonne ist auch wichtig, dass sie genauso ist, wie sie ist. Wäre sie größer, dann wäre es zu kalt für einen stabilen Wasserkreislauf. Wäre es kleiner, dann wäre es zu warm für einen stabilen Wasserkreislauf. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das Interessante ist, es hängt alles zusammen. Wenn du ein Detail änderst an dem Ganzen, dann änderst du im Prinzip das ganze Universum. Und dann wäre Leben hier auf unserem Planeten nicht möglich. Es hängt alles zusammen. Alles passt perfekt. Wir leben auf einem einzigartigen Planeten mit einer perfekten Atmosphäre, wo das Gasgemisch genau richtig passt, mit einem Wasserkreislauf, mit perfektem Abstand zu anderen Planeten und so weiter und so fort. Was ist vernünftiger anzunehmen? Dass es geplant ist oder dass es durch eine zufällige Explosion So passiert es. Schaut hier, ich habe hier Zitate von einigen Naturwissenschaftlern aus der Geschichte, einigen Bekannten. Isaac Newton, kennen alle, denke ich, englischer Mathematiker, Astronom und Physiker, hat die klassische Physik begründet, war derjenige, der die Gravitationstheorie oder das Gravitationsgesetz entdeckt hat. Und er hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Und wenige wissen das, dass Newton die letzten 10 Jahre seines Lebens sich zurückgezogen hat und damit verbracht hat, die Bibel zu studieren, weil er den Schöpfer besser kennenlernen wollte, der sich in so einer wunderbaren Schöpfung offenbart. Atheismus ist ein sehr junges Phänomen, das gibt es noch nicht allzu lang. Das, was Newton gesagt hat. Albert Einstein ist ein weiterer hier, hat die Relativitätstheorie begründet, 1921 den Nobelpreis bekommen. Und er hat gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er schaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen, sagt Albert Einstein. Und war kein Christ, war Jude, soweit ich weiß, aber er hat an Gott geglaubt. Die Bibel sagt uns ganz einfach, dass Gott das ganze Universum für uns angelegt hat. Hat es für uns geschaffen und diesen Planeten für uns geschaffen, einen perfekten Planeten. Und dann hat er einen wunderbaren Garten angelegt. Und da hat er die ersten Menschen reingesetzt, die er geschaffen hat. Geschaffen für eine Liebesbeziehung mit ihm. Das ist eine wunderbare Sache. Aber okay, gehen wir näher. Schauen wir uns das Leben auf der Erde mal an. Wie sieht's da aus? Auch da sehen wir einen wunderbaren Plan. Es passt alles zusammen. Wir haben schon gesprochen über Wasserkreislauf. Bäume, Pflanzen. Das sind wahnsinnig komplexe Phänomene. Eine Photosynthese. Das ist ein komplizierter Prozess. Und dann, alles passt irgendwie. Die Blätter der Bäume fallen ab, werden zur Erde, woraus dann wieder Nährstoffe kommen. Die Früchte der Bäume dienen als Nahrung für Tiere, für Menschen. Umgekehrt sind bei manchen Bäumen zumindest auch wieder Tiere notwendig, damit die Bäume existieren können, dass die überleben können. Na, denkt an das Bienchen, was herumfliegt und die Blüten bestäubt. Auch das sind wahnsinnig komplexe Organismen, die alle zusammenhängen. Und wenn eines fehlen würde, wenn es keine Bienen gäbe, dann würden auch die Bäume aussterben. Wenn ein Glied fehlen würde in diesem System, würde das ganze System kaputt gehen. Und ich denke, es ist schon verrückt zu glauben, dass ein Baum zufällig entstanden ist und eine Biene, und die zufällig beide zur selben Zeit, in den Milliarden von Jahren, am selben Ort, in derselben Entwicklungsphase, das muss ja immer parallel passieren. Aber es langt ja nicht, dass ein Baum da ist. Wir brauchen mindestens zwei, dass Bestäubung möglich ist, ne? Einen weiblichen und einen männlichen. Und Überraschung, auch die Biene könnte nicht allein überleben. Auch die Biene braucht mindestens einen zweiten dazu. Die muss sich auch vermehren können. Also auch hier muss wieder zufällig, gerade zur selben Zeit, an derselben Stelle, alles gleichzeitig passiert sein, dass das System funktionieren kann. Müssen alle zufällig am selben Zeit, zum selben Ort, sich von einem Mikroorganismus hochentwickelt haben. Das ist die Theorie über Milliarden von Jahren. Alles im Gleichklang. Sonst wird das ganze Ökosystem nicht funktionieren. Und das besteht nicht nur aus 2 oder 3 Teilen, Bäumen und Bienchen und Wasserkreislauf, sondern aus tausenden Teilen in dem System. Okay, gehen wir noch einen Schritt tiefer. Schauen wir uns ein Lebewesen an. Sag mal, den Menschen. Wenn wir schon alle Menschen hier sind. Auch der Mensch ist, wenn man so anschaut, ein hochkomplexes System, das wieder aus hochkomplexen Subsystemen besteht. Überlegt euch mal, was notwendig ist, dass ein Mensch leben kann. sag mal, gehen kann oder vielleicht gar Tennis spielen kann, wo irgendwie so ein rundes Objekt mit hoher Geschwindigkeit daherkommt und du kannst verarbeiten, was es ist, wie schnell es ist, kannst darauf reagieren und dem Ding zurückschlagen. Ich meine, das sind hochkomplexe Vorgänge. Aber was wäre nötig, dass ein Mensch überhaupt leben kann? Es müssen mal alle Organe vorhanden sein. Und zwar wieder über die Milliarden von Jahren zufällig gleichzeitig, alle im selben Entwicklungsstadium, nämlich fertig, an derselben Stelle und richtig verbunden. Wenn ich alle anderen Organe hätte, aber kein Gehirn, wäre ich als Mensch nicht lebensfähig, würde es nicht funktionieren. Auch ein Mensch, der zwar hören kann, aber nicht sehen kann, würde nicht überleben. Eine natürliche Auslese. Das wäre der Schwächste im Glied. Ein Mensch mit nur einem Bein zum Beispiel wird wahrscheinlich auch schwerlich überleben. Vielleicht heute in unserer Gesellschaft, aber nicht vor ein paar tausend Jahren. Wäre das sehr schwer gewesen. Überlegt euch, aus was wir Menschen alle bestehen. Was für verschiedene Systeme. Wir haben ein Nervensystem, wir haben ein Blutsystem, ein Hormonsystem, ganze Atmung, dieser Prozess, Gehörsystem, ein visuelles System, Verdauungssystem, Ausscheidungssystem, Fortpflanzungssystem. Das sind alles hochkomplexe Dinge, keine einfachen Prozesse. Und wieder, die müssen alle zur gleichen Zeit da sein und völlig ausgereift und richtig verbunden, sonst würde das Ganze nicht funktionieren, wäre der ganze Mensch tot. Also wenn du, sagen wir, du kannst verdauen, aber du kannst nicht ausscheiden. Wäre eine ziemlich verstopfte Sache, wäre ziemlich unangenehm, du würdest sterben. Organismus wäre nicht lebensfähig. Oder nimm an, du hättest nur ein halbfertiges Herz. Wäre auch der ganze Organismus tot. Selbst wenn alle anderen Systeme perfekt funktionieren würden. Also es muss wirklich alles bis ins kleinste Detail passen. Ist es Zufall, dass wir hier sind, dass alles perfekt passt, alles zur selben Zeit, alles funktioniert? Wenn du sagst, ist es Zufall, musst du nicht nur glauben, dass das Space Shuttle mit all seinen Computern und Antriebssystem und Schutzschild und was es noch alles hat, dass das Space Shuttle durch Zufall entstanden ist, sondern musst eher glauben, dass das Space Shuttle durch Zufall entstanden ist und die ganze Abschussrampe und das Kontrollzentrum mit all den Computern und Systemen, die da drin sind und das Benzin oder was immer, Brennstoff, was immer die verbrennen, der Tankwagen, der das Benzin bringt und so weiter und so fort. Und das alles muss durch Zufall entstanden sein, am selben Ort, zur selben Zeit. Kannst du das glauben? Mir fällt es schwer, das zu glauben. Schauen wir uns noch weiter in die Tiefe an. Schauen wir uns mal ein einzelnes Organ an. Das Auge. Das ist besonders cool. Das ist faszinierend, was ich über das Auge gelesen habe. Das Auge war der Albtraum von Darwin eigentlich. Darwin selber hat gesagt, nur anzunehmen, dass das Auge aus Evolution entstanden ist, ist im höchsten Maße absurd. Also er hat schon mitgekriegt, dass er ein Problem hat hier. Oder seine Theorie. Er hat es nicht so persönlich genommen, wie viele Leute heute es nehmen. Evolutionstheorie sagt, dass das Auge irgendwie so entstanden ist, dass, weiß nicht, vielleicht mal die Sonne geschienen hat und irgendwo ein Sonnenbrand auf der Haut war und irgendein Pigmentfleck oder ein Mal da entstanden ist und durch tausende, Millionen zufällige weitere Mutationen sind Neuronen entstanden, die, also Nervenenden, Zellen, die sensibel sind für Helligkeitsunterschiede. Und dann von einer Zelle ist das Ganze dann, hat sich das hochentwickelt in ein komplexes Organ mit Trillionen von Zellen, was hunderte von Farben und Farbunterschieden und verschiedene Schattierungen erkennen kann. Das Auge ist besser als jede Kamera. Wer von euch glaubt, dass eine Kamera durch Zufall entstehen kann? Auge ist wesentlich komplexer. Auge ist sozusagen eine Kamera mit einem beweglichen Objektiv, mit einer einzigen Linse, die aber trotzdem die Form verändern kann, das wozu die Kamera verschiedene Objektive notwendig hat. hinzoomen, wegzoomen, scharf stellen. Das machen wir alles mit einer einzigen Linse. Und das ist ja nur ein Teil davon, die Linse. Dann haben wir so Sachen wie noch Augenbrauen drumherum als Schutzmechanismus und Wimpern und Augenlider und ein Reinigungssystem, wirklich genial. Wir zwinkern alle, uns fällt das gar nicht auf. Aber es ist wichtig. Wir haben Augenlider, dann gibt es Tränendrüsen, die wieder Tränenflüssigkeit absondern. Ich habe gelesen, es gibt 3 verschiedene Tränenflüssigkeiten. Also es ist nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen, so als Otto-Normalverbraucher. Das ist ziemlich abgefahren. Es gibt 3 verschiedene Tränenflüssigkeiten. Die eine ist so zur Ernährung da und Befeuchtung. Und dann, wenn wir traurig sind, dann wird eine andere Konsistenz von Tränenflüssigkeit abgesondert. Und wenn wir fröhlich sind, Freudentränen besteht auch wieder aus was anderem. Chemische Zusammensetzung ist anders, wird auch von anderen Teilchen da von den Drüsen abgesondert. Also furchtbar komplex. Und diese Tränenflüssigkeit, die ist wieder chemisch genauso zusammengesetzt, dass es passt. Dass es die, wie nennt man das Ding da? Augenoberfläche? Bindehaut? Also das Teil, wo die da auf und ab geht. Es wird perfekt befeuchtet und ernährt und Augenflüssigkeit ist steril. Schützt auch vor Infektionen. Augenlider schließen sich automatisch bei Nacht, ist auch interessant. Und die Augen klappen sich dann nach oben, der Augapfel, die Pupille. Wusstet ihr das? Dass es geschützt ist, ne? Und die Pupille ist eine geniale Kamerablende. Die kann sich auf verschiedene Lichtverhältnisse einstellen. Wenn es finster ist, dann geht sie auf. Wenn es hell ist, dann geht sie zusammen. Augen sitzen auch am perfekten Ort, nämlich geschützt hier von unserem Schädelknochen. Nahe am Gehirn auch. Die Netzhaut, das was hinten drin ist, ist wie ein sich ständig erneuerbarer Film. Es sind Millionen von Zellen, die als photochemische Empfänger arbeiten. Ich habe gelesen, es gibt 7 Millionen Zellen, um die Farbe festzustellen in einem Auge und 125 Millionen Zellen, um die Helligkeit richtig zu erfassen. Und dann gibt es 1,2 Millionen Nervenzellen, die Millionen von Megabyte an Informationen sammeln und ins Gehirn schicken. Das optische Signal wird umgewandelt in ein elektrisches Signal und dann jagen die elektrischen Impulse mit über 300 km/h ins Gehirn. Und vom Gehirn werden die ganzen Informationen gebündelt und sortiert und organisiert und analysiert in Millisekunden. Das sind Geschwindigkeiten, Rechenleistungen, mit denen kein Computer mitkam. Ich habe gelesen, der schnellste Computer würde zig Jahre brauchen, um die Info vom Auge zu verarbeiten, was das Auge verarbeitet in einer Sekunde. Wird der schnellste Computer, den es gibt, zig von Jahren brauchen für eine Sekunde Rechenleistung. Nein, da haben wir auch wieder. Hängt wieder alles zusammen. Augenbrauen, Wimpern, Augenlider, Augapfel, Netzhaut, Pupillen, Linse, die Nervenzellen. Und wieder, es muss alles zur selben Zeit da sein, sonst würde das Teil nicht funktionieren. Wenn ein Teil davon fehlt, würden wir nichts sehen. Wenn das Augenlid fehlen würde, würden wir erblinden. Haben die früher gemacht als Folter, haben die Augenlider rausgeschnitten und die Leute sind blind geworden, weil das Auge diese Benetzung braucht. Und wie gesagt, ein blinder Mensch hätte wieder schwer überlebt und damit wäre wieder das ganze System tot. Alles. Und dann haben wir natürlich die Verbindung vom Auge an alle anderen Systeme, sage ich jetzt mal, nebenan. Braucht eine Blutversorgung, ans Gehirn angeschlossen ist logisch, die Nase, dieser Tränenkanal mündet irgendwo in der Nase drin. Also wir sehen auch in jedem einzelnen Organ ein Zusammenwirken von vielen Systemkomponenten und jedes einzelne von denen ist komplexer als das Space Shuttle. Jede einzelne Komponente für sich genommen. Und wieder, selbst wenn ein Mensch imstande wäre, alle Systeme an einem Platz zu haben und sich so zufällig aus einer Mikrozelle zu entwickeln, hätte noch immer das Problem, dass er allein nicht überleben kann. Es müsste wieder ganz zufällig mindestens ein zweiter Mensch da sein, der sich genau so all das entwickelt hat, der dem zwar in meisten Dingen gleich ist, aber doch in wesentlichen Dingen anders, nämlich vom anderen Geschlecht ist, was sich auch wieder zufällig entwickelt haben muss. Und ich meine, da gehe ich jetzt nicht in Details, aber wenn ihr an Fortpflanzung denkt, das ist wieder auch ein furchtbar komplexer Vorgang. Es passt zusammen, ne? Mann und Frau passen zusammen. Ich mache jetzt keinen Aufklärungsunterricht, aber es passt. Das muss sich zufällig so entwickelt haben, dass es passt. Und wieder, in der Fortpflanzung ist wieder der ganze Mensch beteiligt. Blutdruck und visuelles System und Hormonsystem, verschiedene Drüsen. Ist komplex. Denkt, wie komplex der weibliche Zyklus ist, zum Beispiel. Oder Gebärmutter. Und wieder, es muss bei Mann und bei Frau alles gleichzeitig, zufällig, zusammenpassend sich entwickelt haben, am selben Ort, zur selben Zeit, über Milliarden von Jahren aus einer kleinen Zelle. Und wieder, es wurden keine Zwischenketten gefunden, Zwischenstadien von solchen Systemen. Ging auch gar nicht, wie sollte es überleben? Denkt an Fortpflanzung. Fische, wie pflanzen sich die fort? Außerhalb vom Leib. Mama Fisch legt Eier und Papa Fisch streut seinen Samen drüber und dann entstehen da die Fische. Jetzt für uns Menschen oder Säugetiere, es hat sich alles nach innen verlagert. Das ist ein Riesenschritt, wenn man das überlegt. Wie passiert das? Oder von mir ist ein Huhn, das ein Ei legt, das dann in Säugetier umzuwandeln. Wie funktioniert das? Und wie wäre es mit den Zwischenstufen? Es geht ja über Millionen von Jahren mit ganz winzigen Veränderungen. Wäre ein Zwischenstadium zwischen Fisch und Mensch, wo das dann, keine Ahnung, halb drinnen und halb draußen ist, Gebärmutter vielleicht raushängt, wäre so ein Zombie fortpflanzungsfähig, überlebensfähig? Und die Antwort ist nein. Es würde nicht funktionieren. Würde aussterben. Es muss wieder jedes Detail an seinem Platz sein. Alles fertig zur selben Zeit. Okay, zum Abschluss, kurz noch, schnell. Noch eine Ebene tiefer. Es wird immer abgefahren. Wie sind die einzelnen Komponenten eines Organs entstanden? Der Mensch hat zwischen 10, das muss ich nachlesen, und 75 Trillionen Zellen. Und 200 verschiedene Arten. Von verschiedenen Blutkörperchen, die es gibt, bis zu Nervenzellen, Hautzellen, 200 verschiedene Arten. Das ist ein Detail, was der Darwin damals nicht wusste. Er hat gedacht, eine Zelle ist ein einfacher Baustein. Jede Zelle für sich wieder hat circa 1 Milliarde Bausteine. Das sind dann 75 Sextillionen pro Person. Das ist eine 75 mit 21 Nullen dran. So viele Bausteine hat ein Mensch. Und die haben alle unterschiedliche Funktionen, teilweise verschiedene elektrische Ladungen. Die wissen alle, wo sie hingehören, im Körper, zu welchem Organ und wie sie dorthin kommen und wann sie aktiv werden sollen und wie schnell sie aktiv werden sollen, wann sie wieder ihre Aktivität einstellen sollen. Sehr komplex alles. Ein Zellkern hat 23 komplexere Chromosomen mit 100.000 Genen, die wiederum aus 6 Milliarden Basen entstehen, die verschieden angeordnet sind, also DNA oder DNS. Und es ist so, dass jede Zelle praktisch die ganze Erbinformation mit sich mitträgt. Also wie ein Kind, was alle Schulunterlagen im Schulranzen mit sich rumschleppt. Nur, dass die Information natürlich viel mehr ist, unsere ganze Erbinformation. Und das Interessante ist, jeder Teil weiß genau, wofür er zuständig ist und liest praktisch nur die Betriebsanleitung, den Teil von dem Ganzen, was ihn betrifft. Und führt nur seinen Teil aus. Also wir haben keine einfachen Zellen, das gibt's nicht. Die einfache Zelle ist was Komplexes. So können wir uns das vorstellen, wenn wir oben am Berg stehen und die BASF anschauen. So ungefähr können wir uns eine Zelle vorstellen. Da gibt's Management in der Zelle, da gibt's Teile, die für Produktion zuständig sind, Produktionswerke, Transportationssysteme, Kraftwerke, eine Werksfeuerwehr, Sicherheitsdienst, ist in jeder einzelnen kleinen Zelle drin. Und wieder jede Komponente von denen muss wieder gleichzeitig an seinem Ort sein, zur selben Zeit, damit die eine kleine Zelle lebensfähig ist und sich teilen kann und sich vermehren kann. Wieder, wer kann glauben, dass das Zufall ist? Es gibt einen Wissenschaftler namens Harold Morowitz, der hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass sich ein Einzeller, dass ein Einzeller durch Zufall entsteht. Und er hat die Wahrscheinlichkeit angegeben mit 1 zu 10 hoch 100 Milliarden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. 1 zu 10 hoch 100 Milliarden. Mathematiker sagen, ab 1 zu 10 hoch 50 spricht man von Unmöglichkeit. Das ist dann von der Physik in die Metaphysik. Das wäre ein Wunder, wenn dann noch was passiert. 1 hoch 50. 1 hoch 100 Milliarden. Ich habe einen Vergleich gelesen von einem amerikanischen Wissenschaftler. Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, jede Woche deines Lebens die Staatslotterie zu gewinnen, vom Alter 18 bis du 99 Jahre alt bist, die ist 1 mal 4,6 hoch 29.120. Vergleich das mal mit 1 zu 10 hoch 100 Milliarden. Also Leute, eine zufällige Entstehung des Lebens oder des Universums zu glauben, ist im höchsten Maß irrational. Und es hat eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun. Und immer mehr Wissenschaftler kommen auch drauf, dass es nicht möglich ist. Das, was heute aktuell ist, sind Begriffe wie Intelligent Design, also intelligentes Design. Die sind noch lange nicht beim biblischen Gott, aber sie erkennen, dass es nicht durch Zufall passiert sein kann. Dass das nicht möglich ist. Was mache ich jetzt, wenn ich mit Leuten rede und sie fangen an mit dem Ganzen? Ich sage, hey, ja, woher glaubst du denn, dass wir herkommen? Wenn es nicht Gott war. Und dann Evolution, bla bla bla, gehen die durch das ganze Ding durch. Dann sage ich, hey Mann, ich bewundere deinen Glauben, ehrlich. Ich drehe den Spieß um. Ich sage, hey, ich finde das faszinierend, dass du sowas glauben kannst. Ich bewundere deinen Glauben echt. Ich habe nicht so großen Glauben wie du. Das ist, tut mir leid, ich kann nicht so etwas Unmögliches glauben, deswegen glaube ich an Gott. Und dann soll die mal erklären, wie das zusammenpasst, aus Zufall. Ich bin derjenige, ich sage mit David im Psalm 139, sagt er, dass ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Art und Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele sehr wohl. Warum glauben so viele Menschen trotzdem an Evolution? Warum es eigentlich, sagen wir mal, nicht sehr vernünftig ist? Ich würde sagen, erstens, weil sie nicht drüber nachgedacht haben. Mir ging es so, ich habe es in der Schule gelernt, ich habe es übernommen, habe es nicht hinterfragt, habe nicht groß drüber nachgedacht. Nie hinterfragt. Wurde als Tatsache gelehrt, was eigentlich nicht wissenschaftlich okay ist. Man kann eine Theorie nicht als Tatsache lehren. Und wenn man wirklich objektiv sein will, müssen wir auch die anderen Theorien lernen, die es auch noch gibt. Aber wie dem auch sei. Ich denke, es zeigt uns, wie leicht wir Menschen manipulierbar sind. Uns wird irgendwas erzählt von Menschen, die angeblich studiert haben und die wir als Autorität sehen. Und wir übernehmen die Dinge ungefragt. Warum glauben so viele Wissenschaftler dran? Na, erstens, es gibt einen unheimlichen Druck. Wer kennt von euch den Wilder Smith noch? Ist mittlerweile verstorben, war ein Schweizer, ein hochintelligenter Mann mit 3 oder 4 Doktortiteln, Biologie und Pharmakologie und keine Ahnung, was er noch studiert hat. Und der war Christ und der ist auch dazu gestanden, hat Bücher geschrieben, das könnte ich euch nicht mal erklären, weil das halt wissenschaftlich ist, das ist so komplex. Und er hat Schöpfungstheorie vertreten und nicht Evolutionstheorie. Und er beschreibt, wie er geachtet wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Hatte mal in Oxford eine Vorlesungsreihe gehalten, da wurde nie was publiziert drüber. Obwohl das normalerweise in allen wissenschaftlichen Magazinen publiziert wird, du findest nirgendwo den Vortrag von Wilder Smith. Warum? Weil er nicht ins System gepasst hat. Das heißt, wenn du als Wissenschaftler erfolgreich sein willst, ist ein unheimlicher Druck da, sich anzupassen. Thomas Kuhn hat ein Buch geschrieben über die, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Funktion wissenschaftlicher Revolution oder so ähnlich, wo er beschreibt, wie es dazu kommt, dass Dinge, die alle für wahr halten, plötzlich über den Haufen geworden sind und eine neue Theorie, eine bessere, an dessen Stelle tritt. Ich meine, die Wissenschaft hat schon viel Schrott geglaubt in der Geschichte. Es gab eine Zeit, wo alle überzeugt waren, dass die Erde flach ist und dass sich alles um die Erde dreht. Das war ein Faktum damals. Und diejenigen, die das bezweifelt haben, die wurden vor die Inquisition gestellt. Also, das ist eins, der Druck. Das zweite ist, es ist die einzige Alternative zu Gott. Das sind wir wieder bei dem, wo wir angefangen haben. Menschen, die Gott ablehnen wollen, die glauben fast alles. Das finde ich interessant jetzt. Die Wissenschaftler kommen immer mehr drauf, wie unmöglich es ist, an zufällige Entstehung von dem, was hier ist, und des Lebens zu glauben. Und sie suchen sich andere Alternativen zu Gott. Wissenschaftler so wie Carl Sagan oder Francis Crick, der die DNA entschlüsselt hat. Die haben Bücher geschrieben, dass sie jetzt glauben, dass Außerirdische irgendwas mit unserem Leben zu tun haben. Das sind intelligente Menschen, die Nobelpreise haben, die Doktortitel haben und gleiten total ab ins total Irrationale. Ich meine, sag was von einem Glaubenssprung. Sind plötzlich in Außerirdischen und Esoterik und irgendwo abgefahrene Dinge drin. Mensch, der nicht an Gott glauben will, glaubt an fast alles. Glauben ist zumindest zum Teil auch Willenssache. Und wenn ein Mensch sagt, ich will Gott nicht verantwortlich sein, dann schnitzt er sich halt eine andere Alternative. So schwachsinnig die auch sein mag. Okay, also wir müssen uns nicht schämen, wenn wir sagen, ich glaube, dass es Gott gibt, weil es die Schöpfung gibt. Es gibt einen Plan, es passt alles wunderbar zusammen. Je mehr wir erforschen, desto mehr sehen wir das. Und es macht wesentlich mehr Sinn. Es ist wesentlich vernünftigerer Glaube zu sagen, da ist ein Plan, weil ein Planer da war. Und das passt alles so zusammen, weil Intelligenz dahinter steht, Information dahinter steht. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache. Das Ganze ist nicht nur Theorie. Das müssen wir auch im Auge behalten. Das wirkt sich ganz praktisch im Leben und in der Gesellschaft aus. Wir können die Leute fragen, die sagen, sie glauben, wir sind durch Zufall entstanden. Was ist denn der Sinn deines Lebens dann als Zufallsprodukt? Und was ist dein Wert als Mensch, wenn du ein Zufallsprodukt bist? Und das hat wirklich Auswirkungen. Die Bibel sagt uns, Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild. Und deswegen ist jeder Mensch einzigartig und einzigartig wertvoll, egal ob er behindert ist oder ob er geboren ist oder ungeboren ist oder krank ist oder alt ist oder jung ist. Das spielt keine Rolle. Jeder Mensch ist unendlich viel wert. Die Heiligkeit des menschlichen Lebens, weil du in Gottes Ebenbild geschaffen worden bist. Was ist dein Wert als Zufallsprodukt, der du dich eigentlich nicht vom Tier unterscheidest, außer ein paar Jahre mehr, ein paar Zufälle mehr? Was ist dein Wert als Mensch dann? Und das ist das Traurige, dass wir das beobachten können. In der Bioethik-Diskussion ganze mit Klonen, Abtreibung, Euthanasie und so weiter und so fort. Und es wird immer mehr eine Rolle spielen. Das Traurige ist, wenn Menschen glauben, dass wir Menschen Zufallsprodukte sind, dann fangen sie auch an, andere Menschen zu behandeln wie Zufallsprodukte, nämlich wertlos. Und das ist die ganz praktische Konsequenz von diesem Denken und wir sehen das in der Gesellschaft heute. Okay, ich habe ein bisschen überzogen. Entschuldigung, ich werde mich bemühen, nächstes Mal im zeitlichen Rahmen zu bleiben. Es ist vernünftig zu glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Wir sehen es in der Schöpfung, in dem, was wir außen beobachten können. Nächstes Mal wollen wir uns anschauen, das, was Gott in uns hineingelegt hat. Unser Gewissen, diese Dinge. Sagt uns das etwas darüber aus, wenn wir nicht hinausschauen, die Welt beobachten und selbst beobachten, sondern wenn wir in uns selbst hineinschauen, haben wir da Anhaltspunkte, ob es vielleicht einen Gott gibt oder keinen Gott gibt. Lass uns beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du real bist und ich danke dir, dass wir als Christen unser Hirn nicht beim Eingang hier abgeben müssen. Jesus, ich staune wieder ganz neu nach all diesen Dingen, die ich gelesen habe, wie wunderbar die Schöpfung ist. Herr, wunderbar hast du uns gemacht. Wir kennen das und einzig vernünftige Reaktion ist, dass wir vor dir aufs Angesicht fallen und sagen, du bist Gott. Und wir wollen für dich leben und wir beten dich an, weil du bist es echt wert, dass wir mit dir leben. Darum bitte ich dich vor allem, Herr, führ uns tiefer in die Gemeinschaft mit dir diese Woche. Amen.